wenn man sich in eine Richtung aufmacht, klappt ja selten alles, was man sich so vornimmt, aber irgendwas passiert auch.
Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Wir sind's wieder, Dr. Bianca Brüggen und Jens-Steffen Scherer. Wir sind Science-Slammer, kommen selbst aus der Forschung und wir lieben es einfach, über Wissenschaft zu sprechen.
Forschende genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung, man glaubt ihnen. Doch wer sind die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft leisten und was nicht? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in diesem Podcast auf den Grund.
Das machen wir aber nicht alleine, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. Dieses Mal bei uns zu Gast ist Beate Ilk, Professorin für Kommunikationswissenschaften an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Heute gehen wir der Frage nach, wie es um den Journalismus in Nepal und dem Bhutan bestellt ist, was wir in Deutschland davon lernen können und was es mit dem Bruttonationalglück auf sich hat. Also, schnallt euch an, das wird eine spannende Folge. Beate, herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Du bist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin. Kannst du uns sagen, was dich damals, als du dich für ein Studium entschieden hast, fasziniert hast und wie es dich auf diesen Weg gebracht hat?
Ja, na klar. Wobei das gar nicht so ganz linear ist, wie man immer denkt.
Das ist gut.
Also eigentlich wollte ich, seit ich Teenager bin, Journalistin werden. Die Berufsberatung hat mich dann aber sehr rüde von diesem Weg abgebracht, weil ich weder ein 1er-Abi noch reiche Eltern habe und hatte. Und dann habe ich eine Weile, damals gab es noch so ein dickes Studiebuch, wo man alle Studiengänge drinnen nachlesen konnte.
Ja.
Und in einer ruhigen Minute habe ich da dann Kommunikationswissenschaften, wobei damals hieß es noch Publizistik, gefunden. Und naja, dann habe ich ein paar Praktika gemacht, um die Zeit zu überbrücken, weil das Studium nur im Wintersemester angefangen werden konnte. Und so bin ich zu Publizistik und Kommunikationswissenschaften gekommen.
Du bist dann nach deiner Promotion von der Uni weggegangen, hast die hinter dir gelassen und bist dann für viele, viele Jahre beim Hessischen Rundfunk gewesen und auch bei einem Marktforschungsinstitut in Frankfurt. Was waren da deine Beweggründe? Hat es erstmal mit Uni gereicht oder ging es dir einfach darum, neue Erfahrungen zu sammeln?
Beides. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe in Münster studiert und am damaligen Institut gab es Grabenkämpfe ohne Ende. Also die haben es sogar bis zu einer Spiegel-Story geschafft, dass vermeintlich die Sekretärin des einen Professors ihre Schreibmaschine abends ankettet, damit die Sekretärin des anderen Profs diese nicht nutzt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das Schlimme ist, ich kann mir vorstellen, dass es so war. Und das sagt schon so ein bisschen was über die Kultur da aus. Und ich habe damals schon gesagt, Wissenschaft ist was Feines, aber nicht um diesen Preis und diese Kindergartenkämpfe. Und dann wollte ich, habe ich sehr viele Praktika im Rahmen meines Studiums gemacht und bin dann letztlich in der Medienmeinungsforschung gelandet, weil das für mich, finde ich auch immer noch, eine gute Kombi ist aus Praxisnähe und Wissenschaft. Und das habe ich dann lange, lange Jahre, wie du sagtest, 7 Jahre beim Hessischen Rundfunk auch gerne gemacht. Aber dann war es auch, also dann standen meine Segel nach Veränderung und dann habe ich den Weg anders beschritten als die meisten. Üblicherweise fängt man erst im Institut an, geht dann ins Unternehmen und ich habe nur im Unternehmen angefangen. Das heißt, es blieb nur die andere Reihenfolge übrig und ich bin dann nochmal in ein sogenanntes Institut für psychologische Marktforschung gegangen, wo ich dann eben auch ein breiteres Themen- und auch ein breiteres Methodenspektrum kennenlernen konnte, als eben in so einem Betrieb wie dem Hessischen Rundfunk, wo ich aber sehr gerne gearbeitet habe.
Und du bist auch noch weiter herumgekommen, denn auch zu dieser Zeit bist du zum ersten Mal in den Nepal und nach Bhutan gereist. Wie bist du nun gerade auf die beiden Länder gekommen?
Ich bin dann später, als ich im Institut war, bin ich im Grunde genommen über einen Zufall, über eine Freundin, die in Nepal ein Kinderhausprojekt hat und mich gefragt hat, ob ich mal mitfahren will, bin ich also natürlich nicht durch Zufall hingekommen. Ich habe dann schon ein Ticket gebucht und so. aber eher unintendiert dahin gekommen. Und wie das ja oft so im Leben ist, ne, die wichtigsten Dinge passieren unvermutet, unerwartet. Und ja, so hat mich Nepal irgendwie total gepackt und seitdem auch nicht mehr wirklich losgelassen. Und als ich dann in der Jade-Hochschule war, hatte ich die großartige Chance, eine Hochschulkooperation anzubahnen, die wir auch erfolgreich mit mehreren Projekten belebt haben und eben dann auch ein eigenes Forschungsprojekt in dem Bereich zu machen.
Ja, da werden wir gleich auch noch näher drüber sprechen. Jetzt muss man vielleicht einmal, damit man sich ein besseres Bild davon machen kann, dazu sagen, dass das jetzt nicht nur ein Urlaub oder ein verlängerter Urlaub von dir war, sondern du bist 8 Monate dann im Nepal geblieben. Was würdest du jetzt rückblickend sagen, hat dich da am meisten geprägt? Was hast du von dieser Reise mitgenommen, abgesehen von deinem Faible für diese Länder?
Ja, was ich mir versucht habe, in Nepal anzugewöhnen, ist das wertfreie Wahrnehmen. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir ja einfach ganz schnell immer bewerten. Und das ist im Alltag in vielen Situationen ja auch gut. Wenn ich eine rote Ampel sehe, ist es schon gut, dass ich auch sofort weiß, oh, Obacht, stehen bleiben, anhalten. Aber so dieses einfach andere Dinge erstmal nur wahrnehmen und nicht gleich das Label gut oder schlecht, schön oder hässlich drauf zu packen, das fand ich sehr bereichernd und das versuche ich mir auch nach wie vor zu erhalten.
Das hat dich auf jeden Fall so nachhaltig geprägt, dass du Nepal und Bhutan mit in deinen Forschungsschwerpunkt aufnehmen konntest. Du wurdest dann 2011 auf die besagte Professur für Kommunikationswissenschaften berufen. Und es war dann eher die Lotterie des Lebens oder doch von Anfang an ein gewitzter Plan?
Nee. Es war die Lotterie des Lebens. Das ist auch schön formuliert, finde ich. Das gibt ja so einen schönen Spruch, das Leben lebt sich nach vorne und erklärt sich nach hinten raus. Und wenn ich das so mache, waren schon bestimmte Dinge zielführend, ohne dass ich sie bewusst so geplant hätte. Also eine Freundin, die damals meine Bewerbung angeguckt hat, ne, man gibt sowas ja dann immer noch mal zum Gegenlesen an andere, und die meinte, ja, das wäre ja gar kein Wunder, dass ich in die Wissenschaft gehen wollte und das wird ja so passen. Und da habe ich gesagt, HR, Marktforschung, interessant. Aber als sie das sagte, dachte ich, ja, es stimmt schon. Ich habe immer den Kontakt zur Wissenschaft so ein bisschen weiter gepflegt, mal enger, mal loser. Aber ich hatte zum Beispiel eben auch dann zu Zeiten des Marktforschungsinstituts meinen ersten Lehrauftrag bei der Deutschen Welle in Bonn. Die haben damals den neuen Studiengang International Media Studies gegründet. Und das hat mir einfach unglaublich viel Freude gemacht und das war für meine Bewerbung in Wilhelmshaven jetzt auch nicht hinderlich. Ne?
Von den Erfolgen zu den Misserfolgen, wenn du jetzt an deine verschiedenen Stationen zurückdenkst, was würdest du da sagen, war so ein richtig großer Fail?
Also ich habe, als ich so beim Hessischen Rundfunk anfing, mich zu langweilen, habe ich so verschiedene Optionen ventiliert, Weiterbildung, da ging es übrigens auch schon so in Richtung Erwachsenenbildung, und aber mich auch bei verschiedenen Instituten beworben. Und so eine meiner ersten Bewerbungen war bei einem Institut und die haben mir so eine klassische Marktforschungsaufgabe gestellt. Ne? Ein Unternehmen will und das herausfinden, und was würden Sie denen raten? Wie würden Sie, welche Untersuchung würden Sie denen empfehlen? Und damals war ich wirklich noch ziemlich blauäugig. Ich dachte nämlich, die wollen wissen, was ich alles an Methoden kann, und habe denen da was zusammengeschustert. Das würde niemals irgendjemand beauftragen, weil es viel zu teuer wäre, wollte aber zeigen, was ich alles methodisch drauf habe. Und die haben sich wahrscheinlich einen Kopf gepackt und haben gedacht, die hat ja überhaupt keine Ahnung von Marktforschung und Kosten-Nutzen-Aufwägung. Ne? Und das war, als ich da rausgegangen bin, war mir schon klar, das war nicht das, was die wollten. Und ich bin dann auch relativ schnell drauf gekommen, was es wohl sonst gewesen wäre. Aber in der Situation habe ich halt gedacht, okay, ich muss jetzt alles zeigen, was ich kann. Und das war völlig falsch. Wobei auch da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ich da glücklich geworden wäre in dem Institut. Insofern war es meiner Ansicht nach kein schlimmer Fail, aber da habe ich voll daneben gegriffen.
Ja, vielleicht sogar im Gegenteil. Vielleicht hast du auch einfach sehr viel daraus mitgenommen für dein späteres Leben. Liebe Beate, auch in dieser Folge wollen wir natürlich wieder etwas zu rätseln haben und daher kommt jetzt das Fachwort des Tages. Jeder Gast bringt uns ja einen Begriff aus der eigenen Forschung mit und Bianca und ich müssen dann raten, was damit gemeint sein könnte. Was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, ich habe lange überlegt. Ich hoffe, es ist weder zu einfach noch zu schwer. Ich habe euch den Uses and Gratifications Approach mitgebracht.
Oha, kannst du das nochmal langsam sagen?
Uses and Gratifications Approach.
Okay, also Nutzen und Belohnung. Dann gehe ich doch gleich mal in die Richtung, dass es ein politisches System ist, in dem es darum geht, wenn man einen bestimmten Nutzen von seinen Bewohnern erzielen möchte, dass man denen als Anreiz bestimmte Gratifications oder Belohnungen anbietet, damit die das tun, was man will, dass sie tut.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Aufschlag, wie ich finde, Bianca. Ich gehe ein bisschen in die Richtung Journalismus, denn Beate, ich weiß ja, dass du zum Journalismus im Nepal und dem Bhutan forschst. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Nutzen- und Belohnungsansatz, jetzt mal frei übersetzt, sich auf das Selbstbild der Journalistinnen und Journalisten in diesen beiden Ländern bezieht, sodass die sich immer vorher fragen, bevor sie irgendeine Katastrophenmeldung vielleicht absetzen, sich immer vorher fragen, welchen Nutzen hat das jetzt eigentlich für die Gesellschaft und ist das in irgendeiner Form belohnend eigentlich für die Gesellschaft, was ich hier dann gerade tue mit dieser Meldung?
Also ja, seid beide in die richtige Richtung gegangen natürlich. Steffen, was du gesagt hast, ist schon quasi bhutanesisch, weil das genau, ohne dass sie es so benennen, das für die in der Tat sehr viel wichtiger als für andere. Bianca, im politischen System wäre es natürlich auch ganz gut aufgehoben, aber es kommt im Grunde genommen aus meiner Kerndisziplin der Kommunikationswissenschaft, nämlich aus der Medienwirkungsforschung spezieller gesagt. Und ihr habt es natürlich ganz richtig übersetzt. Es geht genau um Nutzen und Belohnen, also den Teilpunkt bekommt ihr auf jeden Fall. Und es geht aber eben darum, dass Menschen souverän mit Medien umgehen und diese entsprechend ihren Bedürfnissen nutzen und dass die Souveränität der Mediennutzenden in den Mittelpunkt gestellt wird. Und man meint, gut, mittlerweile sind Soap Operas nicht mehr so was Außergewöhnliches, aber ich als reife Frau erinnere mich noch gut dran, wie die ersten Soaps aufkamen und quasi der Untergang des Abendlandes prophezeit wurde. Und das ist natürlich nicht so, weil die Menschen eben auf bestimmte Art und Weise auch souverän mit diesen Medieninhalten umgehen und auch Genrekompetenz sich zum Beispiel aneignen, sich über bestimmte Dinge auch lustig machen. Also man kann ja nicht von der Art, wie ein Medium produziert wird, auf die Art der Wirkungen oder die Art der Rezeption schließen. Und die Hoheit, die Allmacht der Medien wurde damit letztlich in Frage gestellt und völlig zu Recht, wie ich finde.
Ein schönes Fachwort, was uns direkt weiter zu deiner Forschung führt. In einem Satz gesagt, erforschst du das Selbstkonzept von Journalistinnen und Journalisten in Nepal und Bhutan. Und das müssen wir jetzt ein bisschen auseinanderdröseln. Wir wissen jetzt ja schon für deinen Faible für Nepal und Bhutan. Aber was meinst du mit dem Selbstkonzept und warum ist gerade der Journalismus in diesen Ländern denn so spannend?
Weil eine gut funktionierende Demokratie guten Journalismus braucht. Beide Länder waren lange Königreiche. In Nepal gab es einen 10-jährigen Guerillakrieg, der dann zu freien Wahlen führte und zu einer Demokratisierung. In Bhutan war das ungefähr zur gleichen Zeit, da aber der König von sich aus sagte, also ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Leute, so ein Königreich ist eine schöne Sache, solange der König sauber tickt. Aber wenn mal ein anderer kommt, dann ist es gar nicht mehr so gut. Wir müssen da ein bisschen Gewaltenteilung machen. Und er hat dann zum Teil auch wirklich gegen Widerstand sowas wie eine konstitutionelle Monarchie installiert. Aber wenn man bedenkt, Nepal und Bhutan, Asien, die sind nicht umringt von gut funktionierenden Demokratien. Das heißt, Veränderung hat ja immer auch was mit Verunsicherung zu tun. Und das heißt, dass die vielleicht Befürchtungen oder mit Sicherheit auch Befürchtungen hatten, die ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Und während meiner 8-monatigen Auszeit in Nepal habe ich natürlich auch immer mal so die Zeitung durchgeblättert und mich gefragt, ob die Journalistinnen und Journalisten tatsächlich auch ein Interesse an der Demokratieentwicklung im Land haben. Und faktisch war es in Nepal besonders krass, dass natürlich erstmal mit Abschaffung der Monarchie die Lebensumstände der normalen Bevölkerung sich verschlechtert haben. Die Dinge wurden viel teurer, die Korruption, die sowieso schon ein Riesenproblem im Land war und ist, hat nochmal riesen Aufschub bekommen, weil es ja klar, wenn ein altes System nicht mehr greift, aber das Neue ist ja nie nahtlos direkt da. Und dann gibt es erstmal viel Freiraum positiv formuliert, Wildwuchs negativ formuliert. Ne? Und das war so waren so meine Überlegungen, dass ich dachte, mich interessiert das mal, wie die Journalistinnen und Journalisten das selber sehen. Und dann habe ich angefangen, qualitative Interviews zu führen.
Damit nimmst du mir direkt schon die nächste Frage weg. Das wollte ich dich nämlich genau fragen, wie du das genau machst. Das heißt, du reist wirklich dorthin und sprichst letztendlich mit den Leuten nach strukturierten Fragen, die dich interessieren.
Genau, ich habe so einen Leitfaden, wo bestimmte Fragen drin ich mir überlegt habe, nach bestimmten Themengebieten, auf die ich so zu sprechen komme. Also erstmal mit der eigenen Biografie und der Motivation, Journalistin, Journalist zu werden und dann hin so zu, was sie denken, inwiefern die Medien Demokratie fördernd oder eine Rolle in der Demokratie spielen. Ich versuche es immer offen zu fragen. Also ich erinnere mich noch, eins meiner ersten Interviews war mit einem auf mich sehr jung wirkenden Journalisten, der eine investigative Story zu illegalem Nierenhandel gemacht hat und daraufhin erstmal mehrere Monate nicht mehr zu Hause wohnte, sondern in einem Hostel, weil er Angst um seine Sicherheit hatte. Also das sind so Geschichten, die mich sehr beeindruckt haben.
Wenn du dann dahin fährst, wie reagieren diese Journalisten und Journalistinnen auf dich? Haben die da Lust zu oder fragen die sich, was soll das?
Ich glaube Ersteres. Natürlich weiß ich nicht die ganze Wahrheit. Die werden mir nicht sagen, oh, geh mir fort, schon wieder so eine blöde Europäerin, die irgendwas wissen will. Aber mein Eindruck ist, dass die sich gefreut haben, weil das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, dass man überhaupt den Journalismus dort erforschenswert hält. Mhm. Und ich hatte vorhin ja schon mal das wertfreie Wahrnehmen angesprochen. Das war mir auch ganz besonders in dem Projekt wichtig, dass ich nicht als die da ankomme, die aus einer lang etablierten Demokratie weiß, wie es zu gehen hat, sondern dass ich wirklich einfach interessiert wahrnehmen wollte, wie seht ihr das, wie ist eure Perspektive da drauf? Und in einem zweiten Schritt halt, vielleicht können ja auch Journalistinnen und Journalisten in Europa was daraus lernen. Vielleicht kann das ja ein Geben und Nehmen sein. Das ist ja im Zweifelsfalle immer das Beste.
Mhm. Was sind denn dann deine Hauptergebnisse oder deine Hauptbefunde? Wie sehen die Journalistinnen und Journalisten sich dort?
Also, ich habe nie etwas gegen Demokratie gehört. Was mich sehr beeindruckt hat, was eben auch gerade an dieser Nierengeschichte sich festmachen lässt, aber auch noch an ganz vielen anderen, ist das wirklich unglaubliche Engagement der Menschen, also der Journalistinnen und Journalisten. Die arbeiten, die meisten brauchen einen Nebenjob, um überhaupt davon zu leben, nehmen ein häufig relativ hohes Risiko auch für sich in Kauf. Und was ich ganz oft gehört habe, ist so give a voice to the voiceless. Also die haben sehr stark so ein Advocacy Journalism, also so einen anwaltschaftlichen Journalismus, so ein anwaltschaftliches Journalismusverständnis.
Und was würdest du sagen, können wir in Deutschland jetzt davon lernen? Vielleicht auch Stichwort Problem- oder Sensationsjournalismus?
Einer dieser Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, sagte, wenn du in deinem eigenen Land bist, kannst du nicht neutral berichten. Du kannst nicht so über Anschläge mit Toten und so berichten wie in anderen Ländern. Und der hat das nicht als Manko formuliert, sondern als gut und sagte, du musst Stellung beziehen. Und das muss ja nicht immer über direkte Meinung sein, aber ne, wie man Fakten einordnet, wen man zu Wort kommen lässt, ob man auch widersprüchliche Aussagen aufeinanderprallen lässt, das hat ja auch was, sagen wir mal, zumindest mit einer Haltung zu tun. Ne? Und das hat mir sehr zu denken gegeben und auch so bei der aktuellen Entwicklung, wenn ich mir das so angucke, die Schlagworte Lügenpresse, postfaktisches Zeitalter und so. Also manchmal wünsche ich mir selbst von den Öffentlich-Rechtlichen, die ich sehr hoch halte und schätze, ein bisschen mehr Einordnung. Und da glaube ich ganz persönlich, dass zum Beispiel auch unsere Demokratie etwas wehrhafter werden könnte. Dieses alles gewähren lassen, alles tolerieren, ist aus unserer Historie ein wichtiger Fakt. Ich finde es auch nach wie vor eine gute Grundhaltung. Aber um auf den Punkt zu kommen, ich finde es zumindest überlegenswert, wie weit das Neutralitätsprinzip gelebt werden soll und wo man zumindest über widersprüchliche Aussagen die Meinungsbildung an die Rezipierenden, ans Publikum zurückgibt.
Und nimmst damit den Journalismus in Deutschland dann auch in die Verantwortung. Denn klar, was natürlich auch dazu gehört, und da haben wir eben schon drüber gesprochen, ist, dass es einfach unglaublich wichtig ist, in der heutigen Zeit eine gute Medienkompetenz zu haben.
Ja, Medienkompetenz halte ich für elementar wichtig. Ich glaube, das ist das A und O. Wir sehen es beim Brexit, wir haben es in den USA gesehen. Soziale Medien können dazu führen, dass ich den Eindruck habe, alle haben meine Meinung. Und das kann ungut sein.
Nach diesem kleinen Politik-Intermezzo würde ich gerne wieder auf den Kern, auf Nepal und den Bhutan zurückkommen und habe in der Vorbereitung auf diese Folge hier diesen sehr, sehr schönen Satz von dir gelesen aus einem Interview. Ich denke manchmal, dass die Menschen dort auf ganz andere Art reich sind, vielleicht sogar reicher als wir. Was meinst du damit?
Grundsätzlich glaube ich, dass sie auf einer emotionalen und spirituellen Weise reicher sind. Ganz banal, in Nepal kann man wunderbar rumlaufen, die Menschen angrinsen, sie grinsen zurück. Mach das mal in Deutschland.
Mach das mal in Oldenburg.
Egal wo. Die Leute gucken, als ob du ihnen gleich das Messer in den Rücken rammst. Nicht alle, aber eher die meisten. Also das ist so ein ganz kleines, banales Beispiel. Und auch so diese, was ich eben gesagt habe, so diese Gelassenheit dem Schicksal gegenüber. Wenn man dem Buddhismus so ein bisschen folgt, geht es ja darum, nicht festzuhalten, nicht anzuhaften, weder am Leid noch am Glück zu sehr zu halten. Und es geht auch gar nicht so sehr um dieses individuelle Glück, was bei uns ja zunehmend in einer zunehmend individualisierten Gesellschaft im Vordergrund steht. Und diese Gelassenheit und dieses nicht fatalistische, aber akzeptierende Hinnehmen von dem, wie es eben ist. Das, finde ich, ist wirklich nicht einfach und auch, ja, wenn man so will, eine Art Lebenskunst.
Jetzt hast du schon gerade ein paar Mal den Begriff Glück benutzt und wir haben vorhin angeteasert, dass wir über das Bruttonationalglück sprechen möchten, beziehungsweise über das Bruttoglücksprodukt. Kannst du uns das einmal erklären?
Aber sehr gerne. Da gehen wir dann ins Nachbarland Bhutan. Ich glaube, es war der 5. König, der sehr viel Gutes für sein Land getan hat und, glaube ich, auch ein ganz cleverer Kopf ist. Der hat, wenn man so will, das Bruttoglücksprodukt, das GNH, Gross National Happiness, quasi erfunden, Ich weiß nicht genau, wie es erhoben wird, ob die so Zufriedenheitsbefragungen in der Bevölkerung machen. Was ich aber sagen kann, ist aus meinen Reisen auch in Bhutan, dass das den Leuten sehr präsent ist. Also A ist das natürlich, jetzt mal ganz profan gesagt, auch ein cooler Marketing-Trick, ne? Also so, aber Bhutan gilt auch als die Schweiz Asiens und das würde ich auch bestätigen. Es ist klein, es ist überschaubar, wenig Bevölkerung, jeder kennt jeden, das hat Vor- und Nachteile. Aber die Menschen haben einen für Asien sehr hohen Lebensstandard, unter anderem, weil überwiegend über Devisen Gesundheit und Bildung frei sind. Also es gibt keine Schulkosten und es gibt keine Gesundheitskosten für die Menschen da. Und das sind schon in Nepal die großen Armutstreiber. Und insofern sind sich die Menschen dieses hohen Standards durchaus bewusst. Und ich habe mal meinen Guide gefragt, wie das denn so mit dem Bruttoglücksprodukt nun wäre. Und der arme Kerl ist das mit Sicherheit schon oft gefragt worden. Und er meinte so, naja, für mein persönliches Glück bin natürlich ich zuständig. Aber er kam dann so auf diese Lebensumstände und zu sprechen und sagte, ja, das wäre schon ganz gut geregelt in seinem Land. Und die Leute dort verehren wirklich alle den König. Klar, es ist auch verboten, Kritik am König zu äußern. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es seiner Bevölkerung gut geht. Und er tut auch einiges dafür.
Ja, ich hatte ein bisschen dazu gelesen und die Regierung ist natürlich dann auch selbst quasi dafür verantwortlich, diese Erhebung durchzuführen. Insofern kann man natürlich überlegen, wie viel soziale Erwünschtheit dann dabei ist. Aber der Ansatz ist natürlich spannend. Auch das hatte ich gesehen, dass das BNG, das Brutto-Nationalglück, auf den vier Säulen soziale Gerechtigkeit, Förderung von Kultur, Umweltschutz und Zufriedenheit mit der Politik beruht. Und insofern kann man ja vielleicht mal etwas ketzerisch die Frage in den Raum stellen, was können auch da wieder wir in Deutschland davon lernen? Weil der Umweltschutz zum Beispiel, wo wir noch viel, viel drüber diskutieren, ist da einfach im BNG schon drin.
Mhm. Genau, die sind in mancherlei Hinsicht sehr fortschrittlich. Also ich erinnere mich an den Besuch eines Marktes. Es war so eine Markthalle, also überdacht. Wo ganz groß in ganz großen Buchstaben am Eingang irgend sowas stand, ne, von wegen Gemüsemarkt und Nachhaltigkeit und so. Und ja, sicherlich spielen bei diesen Umfragen auch, spielt sicherlich auch soziale Erwünschtheit eine Rolle. Aber ich bin ja auch durchs Land gereist und ich habe an mir selber festgestellt, dass es schon was mit mir macht, wenn an irgend so einem Gebäude, Fußballfeld oder sonst was steht. Dieses Gebäude wurde von König Chikmi, wie heißen die, Wandschuk, im Jahre, was weiß ich, 1983 zum Wohle der Bevölkerung des Ortes Chandruk erstellt. Dass überhaupt so viel über Glück geredet wird. Ich weiß gar nicht, ob in unserer Gesellschaft viel über Glück geredet wird, ob die Leute sich Gedanken darüber machen, was für sie Glück bedeutet. Und allein, dass das so prominent ins Blickfeld gerückt wird, finde ich, hat irgendwie schon Aspekt.
Wir nähern uns dem Ende der Folge. Aber jetzt, wo wir so viel über Nepal und den Bhutan gesprochen haben, drängt sich eine Frage natürlich auf. Hast du noch eine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt natürlich unbedingt mit Nepal und dem Bhutan weiter beschäftigen möchten und in dieses Universum eintauchen möchten?
Ach, hätten wir nicht vorher über Klima und Naturschutz gesprochen, würde ich sagen, einfach hinfliegen und gucken, was es mit einem macht. Aber ich selber war wirklich oft da und habe jetzt beschlossen, noch eine Abschiedsreise zu machen, um nochmal Menschen, die mir am Herzen liegen und mit denen ich mich öfter getroffen habe, um die nochmal zu sehen. Aber ich finde, es ist wirklich auch nicht gut vertretbar, da zu oft hinzufliegen. Eine Reise über Land bedeutet aber mindestens eine 8-monatige Auszeit. Aber es gibt auch viele Nepalis, die in Deutschland, Europa leben. Bhutanesen wahrscheinlich nur wenige. Aber da sind vielleicht die sozialen Medien dann mal was Positives. Also wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, einfach, das ist vielleicht auch so eine Grundhaltung aus Nepal und Bhutan, einfach geschehen lassen. Wenn man sich in eine Richtung aufmacht, klappt ja selten alles, was man sich so vornimmt, aber irgendwas passiert auch. Und einfach gucken, was passiert und für alles Neue offen sein.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, liebe Beate. Dann können wir auf die Folge zurückblicken und es zu unseren glücklichen Dingen schätzen, dass wir dich heute hier als Gast haben. Wir sagen auch euch danke fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.